Ja, herzlich willkommen hier beim Podcast Klausurrelevant. Mein Name ist Wieland Buschmann. Ich bin Ökotrophologe, arbeite auch hier an der Fachhochschule Münster im Food Lab als halbe Stelle und mit meiner anderen halben Funktion arbeite ich in einem veganen Food Startup, auch hier in Münster. Das heißt, das ist so ein Spannungsfeld, was total interessant ist und sich auch gegenseitig immer ganz schön befruchten kann. Und das Schöne ist, dass ich hier nicht alleine bin und ich bin jetzt schon sogar fast seit 5 Jahren nicht alleine, nämlich immer zusammen mit dir.
Ja, mit mir, Guido Ritter, Professor für nachhaltige Produktentwicklung, Lebensmittelsensorik, Lebensmittelrecht an der Fachhochschule Münster. Ihr seid hier wieder bei Klausurrelevant gelandet und heute, ja, wir werden 60, Wieland.
Wahnsinn, oder?
Ja, die 60. Folge und tatsächlich dieses Jahr, ich werde tatsächlich ja 60.
Ach, guck mal.
Ja, so gibt es die Doppelung
Ja,
dieses Jahr.
ein Jahr der Jubiläen. Also unser Podcast wird 5 dieses Jahr, ich glaube im Juni oder Juli, also jetzt schon ziemlich bald. Da
Ja.
müssen wir uns vielleicht auch noch eine Kleinigkeit überlegen.
Ja, machen wir.
Ne? Und ja, Wahnsinn. Und in dieser ganzen Zeit sind jede Menge Folgen entstanden, so bis zu Folge 60. Aber tatsächlich um ein Thema haben wir uns noch nicht ausgiebig gekümmert. Es gibt bestimmt noch einige Themen. Aber was durchaus ja auch wichtig ist, in unserem Leben oder für viele von euch, die heute zuhören hier, und zwar dem Thema Bier. Die Folge wird heißen Frisch gezapft, Bier und Biersensorik.
Ja,
Und
Deutschland steht ja irgendwie für Bierqualität, Bierkultur. Brauen und Bier trinken ist in Deutschland mit gesellschaftlichem Leben verbunden wie fast nichts anderes. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also wir werden bestimmt auch noch mal ein bisschen über Alkohol reden
Ja.
und seine Folgen und das und wir haben auch was zum Probieren mit dabei.
Ja, okay. Also seid schon mal gespannt, was euch alles erwarten wird. Aber so ein bisschen als Icebreaker-Frage habe ich mir jetzt ausgedacht, Guido, möchte ich dich gerne mal fragen, wann hast du dein erstes Bier getrunken und kannst du dich noch erinnern, wie es geschmeckt hat?
Nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass es nicht geschmeckt hat. Und das ist auch so, dass bei allen Kindern, Jugendlichen, die das erste Mal Bier trinken, es niemand gibt, der sagt, auch super, das ist aber toll. Ja, sondern da braucht es die Peer Group, die drumherum ist und sagt, schmeckt zwar nicht, aber hier cool,
Ja,
musste und so
genau.
weiter. Weil Bier wird ja hauptsächlich durch Bitterkeit auch geprägt im Geschmack. Und bitter ist eher so der Geschmack der Erwachsenen. Ist ein Geschmack, der bei uns nicht mit dem Belohnungssystem verbunden ist, eher als Warnhinweis gilt, dass man sich vielleicht sogar vergiftet, weil viele Giftstoffe doch auch Bitternoten auch haben. Und ja, also es ist ein Warnhinweis und dementsprechend müssen wir uns an bittere Lebensmittel, Getränke und so weiter erstmal gewöhnen. Genauso wie bei Bier ist es bei Kaffee. Auch da wird kein Kind sagen, lecker. Sondern mein Einstieg war damals bei Kaffee dann über viel Milch und dann Zucker dazu und ein bisschen Kaffee da, weil auch die Erwachsenen das so getrunken haben. Der Duft schon auch betörend ist. Beim Bier war es ein bisschen ähnlich gewesen. Als Jugendlicher war es vor allem die Mischgetränke, dass man Radler oder Cola, Bier gemischt dann als erstes so bestellt hat und alkoholfreies Bier war überhaupt noch nicht in,
Nee.
bei mir
Bei
jedenfalls.
mir auch immer noch nicht. Also das hat lange gebraucht jetzt.
Ja, dann kam als erstes alkoholfreies Bier, das jetzt muss ich überlegen nochmal, ich komme gleich drauf.
Klausthaler.
Clausthaler, danke, ja. Clausthaler war tatsächlich eine Revolution gewesen. Geschmacklich heute, wenn ich Clausthaler mir heute anschaue, ist tatsächlich altbacken von der Art, wie auch entalkoholisiert wurde. Weil den Alkohol rauszunehmen, ohne dass man kein Malzbier bekommt, sondern in irgendeiner Form noch einen bitteren Geschmack mit dabei. Malzbier hat auch noch seine Hopfennote, aber nicht süßlich wirkt, sondern dem Originalbier, dem alkoholreichen Originalbier ähnlich ist, nicht so einfach. Und die Qualität von Clausthaler ist einfach, man nennt es Schankbier, also ein wenig extraktreiches Bier, was im Prinzip keinen Alkohol oder nur wenig Alkohol überhaupt erzeugt. Heute geht man einen anderen Weg. Man nimmt Vollbier, also die richtig extraktreichen Biere, macht ein komplettes Bier mit Alkohol und nimmt danach sozusagen den Alkohol raus über Filtrationsanlagen, weil man einfach in der Filtrationstechnologie in den letzten 20 Jahren Riesenfortschritte gemacht hat und molekülgenau sozusagen Aromastoffe oder Alkohol entfernen kann. Und so macht man es ja heute mit dem Alkohol. Trotzdem gibt es den Clausthaler immer noch, der eine sehr getreidige, malzige Note hat und anscheinend auch ein Hardcore-Trinker von alkoholfreiem Bier des Clausthaler-Typs, sodass sich das also tatsächlich noch gehalten hat.
Ja, wow, jetzt sind wir schon sehr spezifisch reingesprungen, auch gerade in den großen Bereich, auch den Trendbereich der alkoholfreien Biere jetzt vielleicht heutzutage. Aber ich wollte noch erzählen, tatsächlich war das Malzbier bei mir so ein bisschen der erste, sagen wir mal, die Einstiegsdroge in das Spiel, so, ne? Weil dann konnte man auch so ein schönes Glas nehmen, was die Erwachsenen hatten. Man hatte eine schöne Schaumkrone, was ja auch maßgeblich wichtig ist, zumindest für uns Deutsche als Biertrinkernation, sage ich jetzt mal. Andere europäische Länder, die haben mit Schaum gar nicht so eine gute Verbindung vielleicht sogar oder wollen den gar nicht auf ihren Bieren haben. Hier ist das irgendwie Usus und gewohnt. Also fand ich das als Kind schon schön, dann so ein schönes Bierglas mit da mal Malzbier drin zu haben. Und natürlich, weil es süß war. Und dann halt an mein erstes richtiges Bier, ne, hat mich mein Vater mal probieren lassen und so. Aber same procedure wie bei dir, Bitterkeit, die einen da abstößt. Aber es ist doch schon interessant, dass man irgendwann eigentlich gegen seinen Instinkt sich da reintrinkt. Also man würde es ja eigentlich immer ablehnen, aber dann durch die Peer Group, also ein sozialer Druck, der da irgendwo dabei ist. Wir sitzen alle zusammen, hier wird halt eben Bier getrunken, sei dabei. So, und dann überwindet man sich selber sogar, ne, in dieser Drucksituation.
Ja, und es ist tatsächlich, sind ja zwei Stoffe, die einen abschrecken erstmal beim Bier. Das ist der Hopfen mit seiner Bitterkeit und der Alkohol, der bei Kindern als scharf empfunden wird, als unangenehm, als sauer. Auch da haben wir eigentlich erstmal eine natürlich angelegte Hemmnis, dass wir Alkohol zu uns nehmen. Alkohol selbst lief bei mir über Eierlikörgläser auslecken, die irgendwie noch von der Party vom Abend vorher dann übrig geblieben sind oder so, wo die Mutter und Vater nichts mitbekommen haben. Und da war die große Süße sozusagen das, was dann einen verlockt hat, weshalb man das
dann auch gerne mag. Die Cremigkeit auch vielleicht vom Eierlikör, ne?
Genau, die Konsistenz und so weiter. Kommt beim Bier jetzt gar nicht vor. Deshalb also haben wir da erstmal zwei Dinge, die wir überwinden müssen. Das Malzbier hat kein Alkohol oder bis 0,5% könnte es also auch noch haben, ohne dass irgendwas jetzt falsch wäre in der Deklaration und so weiter. Aber letztendlich ist es so gering, der Alkoholgehalt, dass es auch Kindern als Nährstoff sozusagen empfohlen oder üblicherweise dann angeboten wird als alkoholfreies Getränk. Und nur die leicht bittere Note, die dann aber durch die malzige Süße sehr übertüncht wird. Wobei die Qualität von Malzbier sich auch gewandelt hat, finde ich. Also viele Malzbiere heute sind einfach nur Glukosesirup und sehr, sehr süß und auch penetrant süß. Es gibt nur noch wenige Malzbiere, die wirklich einen ausgesprochenen kakaoigen Malzton mit dabei haben. Und also eins, was mir besonders schmeckt, ist das Bayerischmalz oder auch hier von Pinkus das Honigmalzbier.
Ah ja, das kenne ich auch, ja.
Wo natürlich die Honignote noch mit dabei kommt, die sehr aromatisch auch ist, wo aber auch eine sehr ausgeprägte Malznote drin ist, die nicht nur süß ist, sondern auch wieder so eine herbe Charakteristik mit dabei hat, was ich also auch bei den Bonbons, bei den Malzbonbons immer schon unglaublich geliebt habe. Leider finden wir das nicht mehr in allen Malzbieren heute, finde ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Trinkst du heute noch Malzbier?
Eigentlich nicht. Also ich habe da kaum noch einen Bezug zu. Ich kann mich nur noch an Vitamalz so als die Marke erinnern, die es eigentlich immer gab. So, wenn überhaupt damals. Ne? Und aber ich habe auch, glaube ich, also meine Frau hat in Schwangerschaften gerne Malzbier getrunken, auch das von Pinkus hier, das regionale. Aber mir war das auch immer zu süß. Also es ist schon übertrieben, also noch stärker süß als eine Limonade, weil du die Säure ja als Gegenspieler da gar nicht drin hast, so richtig.
Ja,
ne?
Ja. Ja, das, ich glaube, deshalb nicht alle lieben Malzbier, aber es wird, wie gesagt, Schwangeren empfohlen, manchmal sogar, weil es besonders nährreich ist. Und es gibt ja auch die den Mythos, Bier ist flüssiges Brot.
Ja.
Ja, weil im Prinzip ja Getreide ausgezogen wird, die Nährstoffe des Getreides komplett in die Flüssigkeit umgewandelt wird. Was würdest du heute sagen? Ist das noch so? Hast du das auch noch so gehört, dass Bier sozusagen hier dem Brot gleichzusetzen ist?
Ja, ich kenne den Ausspruch, 4 Bier sind auch ein Schnitzel. So von Kalorien her. So.
Ja.
Nee, aber tatsächlich habe ich da gleich noch einen historischen Schwank zu dem Thema, wenn wir über das Reinheitsgebot sprechen. Da gehe ich da vielleicht gleich nochmal drauf ein. Aber was ich jetzt spannend finden würde, also wir beide kommen ja aus einer hessischen Region.
Ja.
So aus dem Mainzer Raum, ich aus dem Offenbach-Frankfurter Raum.
Ja.
Welche regionalen Bierstil würdest du dem zuordnen? Weil es geht mir so ein bisschen darum, die verschiedenen Regionen in Deutschland, ob es jetzt Bayern ist, Rheinland und so, haben natürlich andere Stile irgendwann entwickelt, die dort geliebt werden, auch in der Region, die man dort halt üblicherweise trinkt. Was würdest du sagen, dass in Hessen so oder Mittelhessen, Südhessen so ein Bierstil ist, den man trinkt?
Ach, schwierig. Also das Exportbier ist schon prägend für den, zumindest in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren, Binding, Henninger.
Ja.
Das waren so Biermarken, die da besonders prägend waren. Und da war eine Bierart sozusagen, das Exportbier, schon häufiger, ja. Pilz und Export. Also weniger so Weizenbier, das wüsste ich jetzt nicht, dass das irgendwie damit einhergeht.
Aber wir leben dort oder haben dort ja auch immer dieses Spannungsfeld zwischen dem Appleboy als direkten Konkurrenten vielleicht, so, ne? Und deswegen ist es vielleicht kulturell auch gar nicht so verankert. Aber wenn man zum Beispiel Rheinland, Köln und Düsseldorf guckt, ne?
Ja.
Will nicht sagen Bierkrieg, aber schon so diese unterschiedlichen Neigungen, das Kölsch in Köln und Düsseldorf eher diese Altbierkultur zu haben. Das ist ja schon interessant, dass sich das da so etabliert hat, ne?
Ja gut, kein großes Weinbaugebiet, der Niederrhein dann, also die Ahr und Mittelrhein ist doch ein Stück weg auch und da Richtung Westfalen und so weiter hat sich dann schon mehr diese Bierkultur dann ausgebreitet und auch dann die Stile nochmal so ein bisschen besonders hervorgebracht. Spannend sind auch so Regionen wie Franken, wo sowohl Wein als auch Bierfeste gefeiert werden und es auch für beides sozusagen traditionell steht.
Ja.
Ganz spannende Geschichte, weil dort beides sozusagen, beide Kulturen miteinander vermählt worden sind. Es gab auch mal vor ein paar Jahren einen Trend, dass man tatsächlich auch Bier und Wein als neue Produktentwicklung miteinander vermählt hat.
Aha.
Dass man also einen Biertyp gemacht hat und dem also Wein mit eingemischt hat und dann solche Mixgetränke aus Bier und Wein. Ich finde es ein bisschen aufgesetzt sozusagen.
Ja. Hat sich auch nicht durchgesetzt, oder?
Nee, hat sich nicht durchgesetzt. War als Spezialität und recht teuer vermarktet worden, aber ich wüsste nicht, dass es heute irgendwo noch zu besonders jetzt zu finden ist. Aber ja, fragt man sich, warum. Also vom Pairing her scheint es auch nicht super gut zu funktionieren. Ich habe das mal probiert. Ich fand die malzigen Noten mit den fruchtigen Noten des Weins dann doch nicht so stimmig irgendwie. Naja.
Ja. Aber du hast ja dann, auch wenn wir, du hattest Franken angesprochen, Bayern so als Biertrinkernation oder vielleicht sogar auch als Keimzelle der Bierkultur in Deutschland, komme ich auch in der Historie gleich noch drauf zu, aber halt eben auch Weizenbiere, Helles, Pilz, so, ne? Da merkt man halt schon, oder zum Beispiel hier solche fancy Sachen haben wir ja auch hier mal probiert, das Schlenkerla, das Rauchbier, was echt so schmeckt wie flüssiger Schinken. Irgendwie ist wirklich sehr polarisierendes Bier, so, ne? Da merkt man schon, da geht einiges an den verschiedenen Stilen. Aber gleichwohl, wenn man dann so weiter Richtung Norden kommt, ne, ist so dieses friesisch herbe.
Ja.
Ja, so gern. Also dieses sehr stark hopfig pilsige, sehr, sehr begehrt, so, ne? Aber vielleicht auch durch die Werbung geprägt, ne?
Ja, weiß nicht, was da die Werbung alleine schon so als macht. Traditionell ist schon der herbere Typ im Norden, vielleicht aber auch der Konservierung wegen. Mhm. Schwierig, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Die Bierarten als ich mich das erste Mal so mit Bier tiefer beschäftigt hat, weil ich eher aus dem Weinbereich komme, in Geisenheim in der Forschungsanstalt viel mit Wein zu tun hatte. Was mich überrascht hat, ist tatsächlich, dass die Vielfalt beim Bier deutlich größer ist als das, was wir beim Wein an Spielarten sozusagen und Geschmackstypen und Ausprägung haben, beim Bier deutlich mehr ist. Mhm. Also Bier ist ja eher so Saufgetränk, also eins, was Durst löscht und Nahrung und Grundnahrung und so weiter. Und Wein ist eher so Gourmetgetränk, sagen wir mal. Mhm. Also was das Besondere und so würde ich jetzt sagen, wird so das Image so ein bisschen eingeschätzt, sagen wir mal. Wenn man aber mal genauer hinschaut, ist beim Bier die Vielfalt und auch die handwerkliche Kunst, um Bier zu brauen, hat viel eine größere Vielfalt hervorgebracht. Von sauerartigen Bieren, von Bieren, die mit Frucht vermehlt werden, von verschiedenen Getreidearten, die dann eingesetzt werden, die ganz unterschiedliche Typen ergeben. Von der Farbe von hell bis dunkelschwarz, Getränkestil, der dann fast warmes Bier bis ganz kalt altes Bier, Alkoholbereiche, die von bis gehen, also irre, was da sozusagen an Vielfalt möglich ist, wenn man das mal sich genauer anschaut. Da war ich doch tatsächlich überrascht.
Und interessant ist ja gerade dieses Thema deutsches Reinheitsgebot, ne? Limitiert die Bierbrauer ja relativ stark auf ein paar Grundzutaten. So, ne? Mehr darf eigentlich nicht eingesetzt werden, um dieses Qualitätsversprechen, das ist ein Bier und man möchte es hier vermarkten und verkaufen in Deutschland, einhalten zu müssen. So, ne? Bietet aber dadurch, durch die Spielarten, also letztendlich sind vorgegeben Hopfen, Gerste und Wasser und Hefe. So, das sind die Sachen, die man nehmen kann. Aber das Interessante ist ja auch in unseren Zeiten, dass es da die verschiedensten Arten von Hefen zur Verfügung gibt.
Ja.
An Reinzuchthefen beispielsweise, die man reingeben kann, die den Geschmack verändern können. Andere Arten an Aromahopfen, die man dort reingeben kann. Eine doppelte Stopfung im Bierbrauprozess irgendwie nochmal einstellen kann, um das Bier nochmal zu verändern. Also auf der einen Seite, man ist sehr limitiert, aber diese Limitierung bietet ja auch Raum für Kreativität, wenn man sagt, okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie kriege ich denn einen abgefahrenen Geschmack oder ein neues leckeres Bier hin mit diesen paar Zutaten.
Ja, und da ist die Technologie komplexer auch bei der Bierherstellung als bei der Weinherstellung. Die Herstellung von alkoholischem Getränk aus Traubensaft ist doch sehr simpel, sagen wir mal. Da kommt viel auf die Lagerung dann nachher auch an. Technologisch kann man tatsächlich beim Bier, bei der Bierherstellung deutlich mehr, hat man mehr Spielraum, braucht auch mehr Kompetenzen, weil Enzyme eine viel größere Rolle spielen. Also erstmal aus Stärke Malz zu machen, also überhaupt an den Zucker ranzukommen sozusagen, dass die Hefe was zum Fressen hat, dass die Melzerei, das Malzmachen von Getreide ist schon ein Schritt. Dann aber auch während der ersten Gärprozesse, dass man dann verschiedene Rasten macht, verschiedene Temperatureinflüsse dann nutzt, um diesen Umsatz in alkoholreichere Biere oder weniger alkoholreichere Biere dann auch umzusetzen. Man hat nachher den Schaum, die Schaumstabilität, das Protein, was eine Rolle spielt, was im Weinbereich gar nicht irgendwie mit berücksichtigt wird. Fällt das Protein komplett raus. Im Bier spielt es eine deutliche Rolle für die Stabilität, für Aroma, für Schaum. Stabilitäten und ähnliches. Und wir haben auch in der Sensorik beim Bier, dadurch, dass wir den Abgang des Biergeschmacks auch nochmal bewerten, eine eigene Kategorie sozusagen des Nachgeschmacks, den wir beim Wein gar nicht so bewerten. In der Sensorik kommt sehr stark auf den ersten Eindruck an beim Wein, und beim Bier schaut man sich mehr die Zeit auch an, wie es sich im Mund und beim Schlucken und so weiter dann auch gestaltet. Textur spielt eine große Rolle beim Bier auch. Also wenn man da mal genauer hinguckt, Wein ist einfach eigentlich zu simpel und zu sehr einfach.
Sehr profan.
Ist eigentlich profan, gell? Obwohl ich ja wirklich Wein spitze finde, was Spielarten angeht und Aroma und so weiter und interessant, je mehr ich drüber rede, merke ich, dass Bier wirklich ein besonderes Getränk ist.
Ja, und es hat auch schon eine fast Jahrtausende alte Tradition.
Ne? War wahrscheinlich vor dem Wein auch schon. Ein Produkt gewesen, was man vermarktet hat, hergestellt hat. Zumindestens gibt's, glaube ich, bei den lebensmittelrechtlichen Hammurabi und so weiter.
Genau, Hammurabi, genau, aber sogar noch vorher.
Ach.
Also ich habe mal so ein bisschen in die Zeit zurückgeschaut. Also so roundabout zwischen 2000 und 3000 Jahren vor Christus, da haben die Sumerer wohl nach Aufzeichnungen, die man gefunden hat, die ersten bierartigen Getränke gebraut. Und dann schwappt es auch irgendwann dann Jahrhunderte später zu den Babyloniern rüber, wo eben Hammurabi ein Oberhaupt war der Babylonier. Und kam dann irgendwann auch zu den Ägyptern, die das teilweise ja auch mit als Grabbeigaben den Pharaonen beispielsweise mitgegeben haben, und wo man auch aus archäologischen Ergebnissen Nachweise hat, ne, diese geschlossenen Tonamphoren, wo man dann Reste von Bier oder bierartigen mit Getreide hergestellten Getränken finden konnte. Und in Deutschland ist es wohl so, dass man so roundabout im 8. Jahrhundert vor Christus in Kulmbach in Bayern die ersten Aufzeichnungen gefunden hat von gebrautem Bier. Also da sieht man auch schon, Bayern war wohl echt die Keimzelle für, sagen wir mal, jetzt das heutige Deutschland, was den Grundstein für Biertradition gelegt hat. Und im Mittelalter dann, klar, haben die Mönche ganz viel experimentiert mit den verschiedensten Produkten, die satt machen, weil, das hatte den Hintergrund, flüssiges Brot, jetzt kommt es nämlich wieder, Fastenzeit. Da waren die sehr kreativ, um die Fastenzeit zu umgehen irgendwie, ne? Und haben dann halt gemerkt, okay, das Bier nährt mich auch in den Zeiten, wo ich eigentlich nichts essen kann, ist nur ein Getränk, also Gott sieht's nicht, so nach dem Motto, ne? Und haben dann reihenweise oder literweise Bier getrunken in der Fastenzeit.
Und haben dann auch extra Starkbier gebraut für die Fastenzeit. Also das Fastenbier war sozusagen auch sogar noch besonders angereichert, wo man also die Extrakte nochmal nach oben gesteigert hat, um es besonders alkoholreich und nährwerthaltig sozusagen zu machen.
Ja, aber spannend, gerade bei diesem Experimentieren der Mönche kamen sie wohl auch irgendwann auf die Zugabe von Hopfen und auf die konservierende Wirkung von Hopfen. Und das fand ich total spannend. Da wollte ich jetzt irgendwie mehr erfahren und habe da so ein bisschen recherchiert, warum konserviert Hopfen eigentlich so gut? Ne? Weil erstmal kennen wir den ja nur als bitteren Geschmacksgeber in dem Bier. So, ne? Aber er hat halt eben die verschiedensten Wirkungen, unter anderem auch auf die Schaumstabilität oder Schaumentwicklung. Also vor allem das Aroma, was man erkennen kann, wenn man das Bier trinkt, kommt aus dem Hanföl. Und den bitteren Geschmack, klar, noch aus anderen Geschmacksstoffen, die der Hopfen mitbringt. Hopfen hat aber auch Gerbstoffe, die fällen eben Eiweiße aus, die zum Beispiel durch unreine Zubereitung oder so dort mit ins Bier gekommen sind. Wir können das Bier auch ein Stück weit klären in dem Bereich durch diese ausfällende Funktion, die sie übernehmen. Und haben halt eine stark antimikrobielle Wirkung, diese gewissen Stoffe im Hopfen. Und sorgen dafür halt eben für eine längere Haltbarkeit. Und das war in Zeiten der Mönche, die solche Sachen wie auch Flaschenabfüllung, Sterilität, Pasteurisierung, was auch immer, nicht hatten, war das total wichtig, auch für diesen Siegeszug des Biers als Getränk. Und was jetzt zum Schaum, was den Schaum betrifft, da wollte ich dann nochmal rausfinden, inwieweit, weil der Schaum entsteht ja schon durch das Eiweiß aus dem Malz, was mit drin ist, und durch die Kohlensäure oder durch die Kohlensäure, die das Bier hat. Aber anscheinend hat der Hopfen isomerisierende Bestandteile, die Oberflächenspannung herabsetzen können in dem flüssigen Bier und dadurch halt die Schaumentwicklung begünstigen. Also ähnlich wie beim Spüli vielleicht, wenn man es so kennt. Ne? Und das sorgt halt eben für einen stabileren Schaum.
Ja, spannend, ja. Was mir so durch den Kopf geht auch ist, wenn wir auf die Urbiere mal sich so anschaut, wie hat denn so Bier früher geschmeckt? Ist das, was wir heute als Biertypen so kennen und trinken, denn tatsächlich auch vor hunderten von Jahren schon der übliche Geschmack von Bier gewesen? Und da muss ich sagen, sind zwei Geschmacksnuancen, die verloren gegangen sind oder die man rausgenommen hat aus, wenn man heutige Biere sich anschaut. Das ist einmal die Rauchnote. Also es war klassischerweise immer eine Rauchnote auch im Bier mit gewesen. Das hängt damit zusammen, dass wenn man Malz herstellt, Getreide feucht einlagert, sodass es langsam anfängt zu keimen und damit zum Leben erweckt wird. Und dann fängt der Keimling an, Enzyme zu produzieren. Und diese Enzyme bewirken, dass aus der Stärke, die Reservestoff ist, Zucker entsteht, und damit der Keimling dann das nutzen kann als Energiereserve, um zu keimen. Und wenn man dann diesen Prozess abstoppen will, wo das Korn also noch nicht einen kleinen Keimling gebildet hat, sondern einfach nur die Reservestoffe schon mal umgewandelt hat in Zucker, wenn man das abstoppen will, dann hat man das mit Darren gemacht, indem man heißen Rauch über das Malz geführt hat und dann bewirkt hat, dass der Keimling nicht mehr leben konnte, dass er sozusagen abgestorben ist oder nicht mehr weiter sich entwickelt hat. Das haben wir heute im Whisky auch noch mit drin, diese Rauchnoten. Beim Bier nur noch ganz selten, bei einigen wenigen Bieren. Das ist nämlich dann abgeschafft worden, als man gemerkt hat, dass dieser Rauch dass der Rauch auch Benzpyrene enthält, also Giftstoffe, die, wenn sie sich auf dem Malz ablegen, dann auch ins Bier kommen können. Nitrosaminbildung war damals so ein Thema gewesen, was in den 60er, 70er Jahren plötzlich aufgekommen ist. Aber schon davor hat man diesen Rauchnot rausgenommen, den man nicht mehr direkt befeuert hat und Rauch drüber geführt hat, sondern indirekt getrocknet hat. Und das hat den Rauchgeschmack rausgenommen, und das ist also einer der Geschmäcker, die heute fehlen. Und der zweite Geschmack, der heute fehlt, die allermeisten Biere hatten eine saure Note noch gehabt. Das heißt, es kam zu einer Milchsäuregärung zu einer Note, die eher so Richtung Sauerkrautnote dann auch gehen kann. Es gibt noch einige bewusst so hergestellte Biere, die also Säurenoten mit drin haben. Das hat man in klassischer Weise zum Beispiel in Belgien, indem man Frucht dazu gegeben hat, dann wieder ausgeglichen, oder hier in Deutschland bei der Berliner Weiße. Ja, die Berliner Weiße wird ja mit Schuss serviert, und der Schuss ist bei dir rot oder grün?
Gar nicht.
Gar nicht.
Wirklich nicht gerne. Ist mir auch zu süß.
Ist dir zu süß, ja, aber es wird im Prinzip ein roter oder grüner Sirup dazu gegeben, um diese Spitze in der Säure wegzunehmen. Also die Berliner Weiße zeichnet sich dadurch aus, dass sie heute in vielen Fällen mit Milchsäure sozusagen versetzt wird, um diese Säurenote dann hervorzurufen. Klassischerweise aber durch Spontangärung, die dann durch Milchsäurebakterien erzeugt wird. Und es gibt Gott sei Dank wieder kleine Brauereien, die Berliner Weiß im Original machen, was dann so, und wir kennen das ja vom Appleboy, ja, diese, sagen wir mal, leicht unreinen, sauren Noten, die aber so super interessant sind, ja, dann erzeugen und dann einen richtig guten Sirup dann als Schuss mit dazu, ist richtig eine tolle Nummer. Ja, also hier auch, wenn du bei Pinkus gehst und das Altbier von Pinkus hat auch so eine leicht saure Note, weil es auch noch nach alter Tradition sozusagen hergestellt wird, was ich sehr schön finde, was man dann ausgleichen kann, indem man eine Bowle macht.
Altbierbowle, genau, das ist hier in Münster voll der Trend.
Ne? Das ist so der Trend, also mit dem Süßen kannst du da diese Säurenoten auch ausgleichen dann. Da finden wir auch Biertypen, die das machen sozusagen, entweder weil sie pur die Säure noch haben und man sie dann kaufen kann oder trinken kann. Ja, oder indem man halt auch das ausgleicht mit irgendwas, was dann auch süß ist. Aber nochmal, saure Biere waren eigentlich üblich gewesen und auch rauchige Biere waren eigentlich üblich gewesen. Und heute haben wir doch eher Biere, die beide Noten nicht mehr so im Vordergrund haben.
Und genau, was du beschreibst, also auch diese Inhomogenität in der Qualität vielleicht der Biere, die es dann damals nach den Mönchen auch gab, da wurde ja teilweise experimentiert mit Tollkirsche, mit Bilsenkraut, da war der Kreativität keine Grenzen gesetzt, konnte aber durchaus toxisch werden für diejenigen, die das dann getrunken haben, Halluzinationen hervorrufen etc. Ne? Und da gab es dann irgendwann in Bayern einen Herzog, der hat gesagt, okay, Schluss. So, ne, wir brauchen jetzt klare Regeln. Und das war 1516, dann der Grundstaat des Reinheitsgebotes in Bayern.
Ja, gut. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich mal ganz deutlich ein Ja mal etwas anders aussprechen muss. Ja, aber weil tatsächlich es gab schon viele Reinheitsgebote zu der Zeit. Also das, was so besonders hervorgehoben wird, dass es das Reinheitsgebot in Deutschland ist und so traditionell und so weiter. Es gab und gibt, wenn man mal nachschaut, auch viele andere Reinheitsgebote, die im Lebensmittelbereich schon immer eine Rolle gespielt haben. Das Fälschen von Lebensmitteln, dass Zutaten dazugegeben worden ist, um es billiger zu machen und so weiter, die zum Teil auch toxisch waren, waren schon immer ein Problem gewesen. Bei den Römern schon und auch davor mit der Städtebildung und dem, dass man dann geliefert hat, hat man dann Brote mit Kreide und Steinmehl vermahlen und so weiter, um es billiger zu machen. Also Fälschungen waren schon immer Thema gewesen und dementsprechend auch Reinheitsgebote. Dass es jetzt das 516er Reinheitsgebot ist, was hier so besonders hervorgehoben wird, war gar nicht durchgängig so gewesen, auch in Bayern nicht durchgängig. Das hat sich nach 516 noch viele andere Dinge entwickelt und war wieder in Vergessenheit geraten bis 1918. Da war es nämlich im Bayerischen Landtag, dass ein Abgeordneter gesagt hat, hier die Preußen, die beliefern uns im Moment mit süßem Bier, das viel billiger ist als unseres und da müssen wir einen Riegel vorschieben. Und ich habe mal nachgeguckt und habe da so ein Reinheitsgebot gefunden von 1516. Und jetzt können wir das doch nehmen und können sagen, wir lassen preußisches Bier draußen, ja, weil die mit ihren süßen Sachen und so weiter. Und damals war das so gar nicht erlaubt und deshalb nennen wir das bayerisches Reinheitsgebot. Es war also nicht nur damals ein Gebot gewesen, auch schon damals nicht, um nur die Gesundheit zu erhalten der Bevölkerung, sondern es ging vor allem auch, weil es um Gerste ging, statt Weizen und Roggen. Weizen und Roggen sollte für Brot eingesetzt werden, 516. Und deshalb war es auf Gerste erstmal beschränkt gewesen und der Hopfen war auch eine Zutat, die vor allem in Bayern eingesetzt werden konnte, weil es dort angebaut werden konnte. Und wenn man das dann festschreibt, dann sind andere Biere, die andere Zutaten als Bitterstoffe dazu tun, erstmal marktmäßig sozusagen ausgebremst. Und ähnlich war es also auch mit dem bayerischen Reinheitsgebot 1918, das also dann gesagt worden ist, hört mal zu, preußisches Bier raus. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen andere Biere nach Deutschland insgesamt Und dann hat man aus dem bayerischen Reinheitsgebot ein deutsches Reinheitsgebot gemacht und hat gesagt, wir wollen auch dieses belgische Bier und so weiter nicht, die irgendwie Kirschfruchtsaft noch mit reintun und so weiter. Und das hat nichts mit dem zu tun, wie wir hier Bier machen wollen und so. Es hat schon auch eine Tradition, es hat auch eine Qualitätserhaltung, dieses Reinheitsgebot, und dass man das so vorholt. Aber wenn man ganz genau hinguckt, war es eher Markt- und wirtschaftliche Gründe gewesen, weshalb man da eingestiegen ist mit dem Thema.
Ja. Und ich habe noch gefunden, auch zu der Jahreszahl 1918, dass Bayern das auch zur Bedingung gemacht hat, um der Weimarer Republik beizutreten. Nur wenn die das Reinheitsgebot aus Bayern im ganzen Reich ausrollen.
Ja, da sieht man mal mit bis vor Gericht. Ja, bis vor Gericht ging es ja auch in den 80er Jahren mit dem sogenannten Bierurteil von Europäischen Gerichtshof, weil irgendwann gab es also die gegenseitige Anerkennung von Rezepturen als Grundlage dessen, wie der europäische Lebensmittelraum weiterentwickelt worden ist. Mhm. Ja, also Prinzip der gegenseitigen Anerkennung. Was also in einem Land rechtmäßig hergestellt worden ist als Lebensmittel, muss auch in einem anderen EU-Land in den Verkehr gebracht werden können. Und diese Grundlage galt, und man konnte die nur einschränken und verhindern, dass andere Biere nach Deutschland kommen, die nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut sind, wenn man über die Gesundheitsgefährdung argumentiert hat. Mhm. Und da hat man dann versucht zu argumentieren, dass doch das ausländische Bier Ascorbinsäure enthält als Antioxidationsmittel, was tatsächlich im deutschen Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot nicht vorkommen darf. Ascorbinsäure ist aber nichts anderes als Vitamin C. Und das hat man tatsächlich, weil es antioxidativ wirkt und eine gewisse Qualität auch erhalten kann, in ausländischen Bieren eingesetzt. Mhm. Jetzt muss man aber argumentieren, das wird dort eingesetzt, ist ein Zusatzstoff und der ist gesundheitsschädlich. Und da hat natürlich der Europäische Gerichtshof gesagt, hier seid ihr denn verrückt, ja. Vitamin C als gesundheitsschädlich da irgendwie heranzuführen, nur damit ihr euer Reinheitsgebot in Deutschland aufrechterhalten könnt und den Markt sozusagen abschottet gegenüber ausländischem Bier, das geht nicht. Also durchgefallen und kläglich gescheitert vor dem Europäischen Gerichtshof. Man sieht also, man hat also diese Bierreinheit immer wieder versucht auch zu verteidigen, hat es danach dann weiter auch verteidigt, indem man gesagt hat, okay, jedenfalls soll das weiter als Qualitätsmerkmal gelten für die, die in Deutschland Bier brauen und herstellen, und das ist bis heute so, und ich finde es auch am Ende des Tages auch gut, muss ich sagen, aber mit neuesten Trends, die jetzt kommen, schränkt es auch die Vielfalt von Biermöglichkeiten auch ein Stück weit ein. Mhm. Und einer, der da besonders drunter zu leiden hat, hier aus unserem Bereich, das ist die Kruthausbrauerei. Da kam also Philipp Overberg vor ein paar Jahren auf mich zu und hat gesagt, hier, ich wollte eigentlich mal nach ganz alten Rezepten brauen, die auch toxikologisch unkritisch sind, also nicht gesundheitsgefährdend sind, sondern er hat einfach recherchiert, geguckt, gewälzt, wie wurde denn in Münster Bier gebraut früher und sozusagen vor dem Reinheitsgebot Rezepturen herausgefunden. Und da ist eine Grundlage, dass Krut, was eine Mischung aus verschiedenen Würzmitteln sozusagen darstellt. Es gab auch ein Kruthaus, wo man also diese Zutat der Biere kaufen konnte. Hier in Norddeutschland gab es keinen Hopfen, und da war eine der Bittersubstanzen Myrica Gale gewesen. Das ist also Gagel im landläufigen Sinne und ist eine Pflanze, die in Torfbereich und Sümpfen wächst und eine sehr feine Bitternote bringt, eine tolle Aromatik. Ich habe tatsächlich das Aroma von Gagel auch hier in einer kleinen Flasche mal zum Abriechen für dich. Riech mal ab. Und sag mir mal, was du so alles riechst.
Und ich habe direkte Assoziation ist Teebaumöl. So ein bisschen in die Richtung, also sehr ätherisch.
Ja, absolut ätherisch.
Ätherisch Zimt, Nelke.
Ja, Eukalyptus. Hat ein bisschen was von Sauna-Aufguss.
Ja, total.
Hat auch holzige Noten mit drin.
Salbei vielleicht.
Ja, und auch so Edelhölzernoten, die da noch mit reinspielen. Ein unglaublich komplexer Duft.
Ja, wirklich.
Also betörend, parfümartig fast.
Sandelholz.
Ja, also ich find's fantastisch. Und diese Aromatik in ein Bier einzuarbeiten, war damals sozusagen auch üblich gewesen. Wir finden heute Gagel nur noch an ganz wenigen Stellen, weil wir einfach keine Sümpfe mehr haben. Und es ist nicht so einfach, an Gagel überhaupt noch als Zutat ranzukommen. Ja. Und jetzt nach so einem alten Rezept hier in Deutschland zu brauen, da muss man schon gegen viele Windmühlen arbeiten, um das irgendwie hinzukriegen. Obwohl Gagel gesundheitlich unbedenklich ist, zwar verwechselt wird mit anderen Sumpfkräutern häufig und deshalb in Verruf ein bisschen gekommen ist, aber wenn man sich's genau anschaut, kann man es auflösen, weil in den allermeisten Fällen, nicht in allermeisten Fällen, sondern Verwechslungen einfach vorliegen. Und Gagel ist eine klassische Zutat aus diesen traditionellen Rezepten gewesen. Und Philipp hat also diese Rezepte über den Umweg sozusagen im Ausland, wo es Gagel auch schon eingesetzt wird und deshalb also auch kein Novel Food ist, sondern traditionell schon in Getränken eingesetzt wird. Auch viele Gin-Arten haben Myrkagale mit drin. Der Botanist zum Beispiel und so weiter, wenn man da auf die Zutatenliste schaut, was alles an Kräutern da mit verwandt wird. Und wir haben auch eine Produktentwicklung gemacht mit im Spirituosenbereich mit der Firma Sasse damals zusammen und eine, ich hole mal die Flasche hier aus dem Regal raus und einem Flamingo Zuzugsgebiet im Münsterland. Ja, es gibt noch einen Bereich, wo Flamingos tatsächlich auch unterwegs sind und da haben wir also in dem Naturschutzgebiet Zwillbrocker Fenn sind wir an Myrkagale auch rangekommen und haben das dann destilliert und Rezepturen mit und für Sasse da entwickelt. Ganz spannende Geschichte. Aber man kann, wie gesagt, auch Bier draus brauen. Das ist so die frühere Art, wie Bier geschmeckt hat. Heute schmeckt Bier aber auch wieder vielfältig. Ich meine, irre, was sich da so entwickelt hat mit dem Craft-Bier-Bereich.
Ja. Und auch mit diesen verschiedenen Aromahopfen gerade, ne? Wenn man so in die Braustile dann im Craft-Bier-Bereich denkt, India Pale Ale, Pale Ale, Hopfen, die wahnsinnig fruchtig sind, komplex, also so eine Mischung aus herb und fruchtig, die dann teilweise zitrische Aromen haben, ne, oder rote Früchte oder, ne, das finde ich höchst spannend. Hat mich am Anfang, als ich viel in der Kaffeebranche noch unterwegs war, hat mich so ein bisschen solche India Pale Ales oder so eher abgestoßen vom Geschmack, weil es mir einfach diese herbe Fruchtigkeit hat mich gestört. Ich musste mich daran gewöhnen tatsächlich. Ich war dann eher so der Stout-Fan, also eher so ein sehr sattes Bier, will ich vielleicht sagen. Auch malzig,
schokoladig,
röstig, so ein bisschen. Das fand ich gut, weil ich auch dunklere Kaffees eher mochte.
Ja.
Da hatte sich das auch in meinem Biervorlieben so gespiegelt. Und dann bin ich tatsächlich im Kaffeebereich auch Richtung hellere Kaffees gewandert und auch fruchtiger Noten und so weiter. Und gleiches dann auch bei Bier interessanterweise. Mittlerweile liebe ich das, ne? So ein India Pale Ale, so richtig fruchtig, mag ich gerne.
Ja, ja, und da hat sich zum einen mal die Technologie auch noch mal ein bisschen weiterentwickelt mit dem Stopfen, dass also der Hopfen an einer anderen Stelle dazugegeben wird und anders extrahiert wird, sodass andere Aromastoffe noch mit reinkommen. Die Züchtung des Hopfens hat sich weiterentwickelt, sodass wir eine Vielfalt an Aromen haben, wo man denkt, das ist Maracuja. Haben die irgendwie Maracuja-Aroma so dazugegeben oder so? Und nein, haben sie nicht. Das kommt tatsächlich aus dem Hopfen, der das da mit reinbringt. Und es hat sich also auch die Bitterkeit der Biere verändert. Also das, je bitterer, desto ehrlicher, desto besser. So, ja, das war so, bitter wird heute auch nochmal als Grundgeschmack, als der wahre, ehrliche Geschmack sozusagen ein bisschen wahrgenommen. Auch im Kakaobereich, 70, 80, 90-prozentige Schokoladensorten und so weiter, wo man vor 20 Jahren gesagt hat, ach du lieber Himmel, das kannst du keinem verkaufen. findet man heute im Supermarktregal, mhm, ja, als Spezialität. Und es hat sich eine neue Kultur von Bierbrauern in Deutschland auf den Weg gemacht, mhm, ja, die weg von den Fernsehbieren und Fußballbieren jetzt Biere, Biertypen gestalten und so weiter. Und das wird auch von unserer Hochschule befeuert.
Mhm.
Dieser Trend, Thorsten Sander, unser Kollege, der sich also als Biergourmet und Sommelier sozusagen da einen Namen mittlerweile gemacht hat, hat einen Beer Award ausgelobt. Ja,
den Students Beer Award ist mittlerweile sogar europaweit angeboten oder ausgeschrieben. Da kann man teilnehmen als studentischer Brauer. Und wir sind tatsächlich jetzt gerade auch in der Bewerbungs- der Anmeldephase.
Ja, 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 ja.
Also man kann noch bis Mitte August, man muss sich, bis Mitte Juli, genaueres könnt ihr auf der LV-Webseite finden zum Thema Students Beer Award, aber man kann sich bis Mitte Juli noch anmelden,
ja,
und kann dann bis Mitte August seine Biere einreichen, tatsächlich physisch einreichen. Und die werden dann, und ich glaube, da bist du auch mit in der Jury, dann professionell verkostet.
Nee, tatsächlich bin ich da nicht mit dabei.
Ah,
nee,
okay.
Tatsächlich bin ich nicht mit dabei. Wenn es um Wein gehen würde, würde ich mir das zutrauen. Beim Bier ist tatsächlich, müsste ich mich deutlich nochmal einschmecken.
Okay.
Und das ist echt Arbeit. Das ist echt Arbeit, diese Vielfalt der Biere sozusagen damit abzubilden. Es sind hier aus der Region, glaube ich, von der Finne-Brauerei und von anderen kleineren Brauereien noch Leute mit in der Jury mit drin, weil das so eine Kooperation auch ist. Von den größeren ist, glaube ich, da auch nochmal Fachleute mit drin. Aber sehr, sehr spannend, dass wir das sozusagen auch hier der Fachhochschule machen. Auch im Foodlab haben wir über Jahre weg Bierbraukurse für unsere Studenten angeboten. Die pausieren im Moment. Philipp Overberg ist derjenige, der das also hier regelmäßig auch angeboten hat. Müssen wir mal mit ihm reden, ob er das wieder wieder einführt sozusagen, weil das wurde immer super angenommen und man kann ganz viel lernen, technologisch, sensorisch, von den Rohstoffen, vom Markt her auch, weil tatsächlich, also Bierbrauer zu werden oder sich da zu spezialisieren, ist auf der einen Seite sehr schön, zeigt aber auch die Problematik von guter Qualität, Preis und Akzeptanz von Produkten sehr deutlich. Also ein sehr spannendes Thema, wo wir in der Kürze der Zeit quasi auch gar nicht erstmal alles so erfassen können. Vielleicht müssen wir noch eine zweite Folge machen.
Ja, und um da tiefer zu gehen. Ich war nämlich einmal bei ihr seinem Braukurs dabei und was ich total spannend war, auch das Thema Abfallvermeidung. Wir haben da nämlich, und sowas ähnliches haben wir hier auf dem Tisch stehen, ein Bier gemacht. Ich glaube, es war ein helles mit Altbrot. Mit 15% Altbrot hier aus einer Bäckerei, irgendwie zwei, drei Tage altes, altbackenes Brot, was sie sonst weggeschmissen hätten.
Genau.
Und das konnten wir mit dazugeben in den Sudansatz. Und das war sehr, sehr spannend, weil das Bier extrem lecker war und man damit was gegen Lebensmittelverschwendung tun konnte.
Ja, tatsächlich ist das schon ein bisschen länger her. Ich habe nochmal geguckt, weil mir das Projekt auch eingefallen ist. Das war mit dem WWF zusammen.
Ach ja.
2017 haben wir da auf der Stubengasse auch einen Stand gehabt, wo man es dann probieren konnte, wurde mit den Studenten zusammen gebraut. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum macht man nicht generell aus Altbier Bier, aus Altbrot, als Altbrot Bier und nimmt das als Grundlage und so weiter. Ja. Wir brauchen das Malz. Also tatsächlich kann man nicht zu 100% Brot nehmen und daraus Bier machen. Bei Philipp waren es also 25%, habe ich nochmal nachgeschaut, wo er als Anteil Altbrot mit verarbeiten konnte, um auch noch die Qualität, Stabilität, Staumstabilität und so weiter des Biers auch noch zu erreichen. Also man kann einen gewissen Anteil, und das ist schon mal was, 25%, ersetzen. Ja. Mehr geht dann aber auch nicht, weil ansonsten man keine stabile Schaumphase mehr bekommt und so weiter, also Einschränkungen hat. Und wir haben hier eins zum Probieren tatsächlich, was wir jetzt noch probieren wollten, ein alkoholfreies Bier, Knazie heißt es. Du hast es vor dir stehen.
Wir haben es, genau, ich habe es vor mir stehen, und auch Knazie ist ja auch so eine Sache, haben wir eben gerade in der Vorbereitung drüber gesprochen. Jeder hat irgendwie, vielleicht kennt ihr das zu Hause auch, ein anderes Wort für den Anfang und das Ende eines Brotes.
Ja.
Man kennt es vielleicht als Knust, ich kenne es als Knäuschen. du kennst
Knörzje.
Das? Knörzje.
Knörzje.
Das hier heißt jetzt Knärzje. So, und ist ein Kellerbier, ein helles Kellerbier, was wohl halt eben mit einem, ich guck mal, ob ich den Prozentanteil finde, wo da Brot, getrocknetes Brot steht nur drauf, nach der Zutat Weizenmalz. Also Prozentanteil, Anzahl gibt es hier jetzt nicht, aber es ist wohl damit drin. Und es ist alkoholfrei unter 0,5% im Prinzip.
Genau, und ist also Bio-Bier auch und ist auch so ein kleines Start-up, das das jetzt irgendwie hergestellt hat und vertreibt. Also ganz spannend. Also das probieren wir
aus
einfach.
Aus Frankfurt am Main, guck mal.
Ja. Das war die? Irgendwie, habe ich das noch in Erinnerung. Dann lass es
steht, das steht sogar noch drauf, gerade haben wir das Thema gehabt, gemeinsam gegen Lebensmittelverschwendung steht drauf, Zero Waste, voller Genuss.
Ja, und das ist so ein Trend, zirkuläre Wertschöpfung, wo es also darum geht, dass wir wirklich Rohstoffe, die wir eigentlich nicht mehr für die Ernährung verwenden, weil wir zu bequem sind, weil es nicht in den Kreislauf reinpasst sozusagen und wir nur die besten Dinge abschöpfen, das andere irgendwie verwerfen oder zu Tierfutter nur verarbeiten. Hier geht man den Weg, dass man sagt, okay, alte Rezepturen oder Möglichkeiten neu wiederentdecken. Mhm. Da ist diese Rezeptur, finde ich, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man aufwerten kann, Reststoffe nochmal und hier den Menschen Genuss zuführen kann, dass man auch, dass wir jetzt auch öffnen und uns auch einmal kurz einschenken, um es zu probieren und euch zu sagen, wie es schmeckt. So, dann können wir es auch eingießen. Oh, das Geräusch, gell?
Herrlich. Das ist doch so ein Feierabendgeräusch, Guido.
Absolut. Macht die Werbung, macht ja auch mit Geräuschen uns Appetit sozusagen und mit diesem Gluck, Gluck, Gluck und mit diesem auch Öffnen und was weiß ich. Also wir haben das Ganze jetzt professionell in Bierverkostungsgläser eingegossen. Ja.
Sogenannte Tulpen.
Die oben eine Lippe haben, also ein bisschen abgerundet sind und ansonsten kelchförmig aufgehen. Und ja, tatsächlich, wir haben ein goldgelbes.
Ja, ich habe so eine Trübe mit drin. Deins ist ein, scheint klarer zu sein etwas.
Ne? Ja, wobei eine leichte Trübe hat es schon, ja. Mhm.
Der Schaum verschwindet relativ schnell, habe ich jetzt gemerkt. Es ist wenig Schaum, der ganz schnell sich auflöst in den
Flüssigkeit. Genau. Das ist sehr zu sehen. Aromatisch.
Bisschen honigartig, bisschen Weizen. Also ich würde jetzt auch so weizenartig irgendwie.
Ja. Jetzt mal. Ja, malzige Noten sehr viel auch noch mit dabei. Ja, Kellerbier. Es ist sehr süßig, ist ein leichtes Bier. Also ein bisschen Klausthaler-Typ.
Ja, sehr schnell auch weg. Also Nachgeschmack ganz, ganz wenig. Wir haben wenig Körper auch, ne? Also wässrig, würde ich auch sagen, so von der Textur.
Ja, also ein bisschen weg von vollmundig. Also, aber erfrischend, spritzig auch.
Man schmeckt das Brot nicht unangenehm raus zumindest.
Nee, und es ist auch jetzt nicht so ein tröges, alkoholfreies, sondern ich finde es sehr spritzig und sehr appetitanregend, also auch süffig, wie du schon sagst. Also mir gefällt es gut für ein alkoholfreies Bier.
Und was wir dazu sagen müssen, wir trinken es nicht kalt, sondern im Prinzip zimmerwarm. Das heißt, vielleicht, wenn es kälter wäre, hätten wir nochmal einen ganz anderen erfrischenden
Charakter noch mit dabei, ja. Mhm. Also das wäre was durchaus passend ist und lecker schmeckt, ja. Also es wird aus getrocknetem Brot, Dinkel, Weizen Vollkornbrot, Roggen Vollkornbrot, Hopfen Hefe hergestellt und kommt aus der wird bei der Bio-Bäckerei Kaiser das Brot in der Vulkanbrauerei dann auch hergestellt, ja.
Mhm.
Prima.
Ja, aber ansprechendes Design auch. Bio, alkoholfreies Bier. Toll. Für so einen heißen Tag mal eben zum Wegzischen, ne?
Zum Wegzischen. Also Bier, alkoholfreies Bier ist mittlerweile auch angekommen, muss man sagen. Also qualitativ, aber auch im Trend und wird tatsächlich auch ordentlich abgetrunken sozusagen. Mhm. Und zu Recht, wir müssen nämlich tatsächlich beim Alkoholgehalt oder beim Alkoholkonsum müssen wir deutlich runter. In Deutschland ist das einfach noch zu hoch. Und die DGE hat ja jetzt vor kurzem ihre Empfehlung für Alkohol ein bisschen was geht oder so. Oder
dieses Glas Wein, so.
Genau, ja, was so auf null runtergesetzt und hat gesagt, also definitiv, man hat kein Risiko für Erkrankungen, wenn man keinen Alkohol trinkt. Aber sobald man Alkohol trinkt, und da gibt's keine Grenze, schon die ersten Gramm, die man zu sich nimmt, erhöhen das Risiko, dass man an Krebs erkrankt und andere Krankheiten. Mhm. Unglaublich viel, was Alkohol da. 15.000 Tote jedes Jahr in Deutschland. Mhm. Ja, also ist nicht zu verharmlosen, macht süchtig und ist ein neurotoxisches Gift. Und wie gesagt, eine ganze Reihe von Krebsarten lassen sich auf Alkohol zurückführen.
Ja. Ja, und auch gerade so, ich habe das bei mir selber mal gehabt, als ich so in der Gastronomie tätig war, 16 Stunden am Tag gearbeitet, so, ne, und dann irgendwann ist man fertig und dann zischt man sich eins und zwei und drei und das dann halt jeden Tag. Und dann kann man schon irgendwann davon sprechen, dass man alkoholabhängig ist, weil man irgendwo dieses, in dem Moment nach der Erschöpfung, dieses Feierabendgefühl immer direkt assoziiert mit, ich mache mir einen Kronkorken auf.
Ja, ja, ja. Ne,
und gönn mir ein Bier. So, und das finde ich auch so gefährlich bei der Sache, ne? Und dass es halt gesellschaftlich akzeptiert ist, dass Alkohol getrunken wird.
Und das ist in Bayern nochmal anders als in Norddeutschland. Also lange Zeit, wo ich dann bei Kooperationsgesprächen in bayerischen Universitäten irgendwie unterwegs war in der Mensa, mittags gab's Bier. Konntest du Bier kaufen in der Mensa sozusagen. War üblich gewesen, dass du erstmal eine Flasche Bier mittags getrunken hast.
Ja.
Was hier in Münster jetzt gar nicht so irgendwie üblich so war. Ja.
Bei den Studis vielleicht, aber.
Ja, und tatsächlich, meine erste Erfahrung mit Bierbrauen ist auch nicht gut geendet.
Aha.
Das war 1984, da habe ich im Chemieleistungskurs damals meinen Lehrer überredet, dass wir doch Bier brauen. Es gab damals mit Jean Pütz und der Hobbytheke eine Sendung, die zum Do-it-yourself angeregt hat,
in
vielerlei Form. Selbst Kosmetika machen war ein Thema gewesen, aber auch selbst Bier brauen. Und damals war es ja auch rechtlich noch nicht so ganz einfach, dass du selbst Bier brauchst und auch an die Zutaten einfach zu kommen. Es gab ja kein Internet oder sowas, sondern es gab einige Apotheken in Deutschland, wo du das dann bestellen konntest und alles so für den Hausgebrauch in kleine Mengen. Und durch eine Windel wurde das dann durchfiltriert.
Durch eine Windel?
Ja, durch eine Stoffwindel. Nicht durch eine Einwegwindel, sondern tatsächlich durch eine Stoffwindel, die ja eine sehr filtrierartige, filtrateige Struktur da noch hatte. Also es hat super funktioniert. Zwischen vier Stuhlbeine, Stuhl umgedreht, an die Stuhlbeine sozusagen festgemacht. Und dann hattest du dann so eine Windel da liegen gehabt, in der du dann filtermäßig da reingießen konntest. So. Also es hat super funktioniert und wir haben das dann auch verkostet. Und dann war aber leider es so, dass wir dann irgendwie auf so ein Mokick oder sowas dann nach Hause gefahren sind, ich beim Freund hin drauf und wir.
Was ist denn Mokick?
Das waren damals, es gab Mopeds und Mokicks und Mofas.
Aha.
Das waren also bis 40 Stundenkilometer konntest du da mit einem gewissen Führerschein dann irgendwie fahren und dann sind wir dann auf dem Nachhauseweg irgendwie doch im Wald, ich weiß auch gar nicht, warum wir durch den Wald gefahren sind, dann hingefallen, haben sich die Knie so aufgehauen, dass wir dann ins Krankenhaus mussten und Knie repariert werden mussten und so weiter. Also das war tatsächlich, und das war ein Tag vor meinem 18. Geburtstag gewesen.
Oha.
Und tatsächlich, dann muss 1985 gewesen sein, oder? Also auf jeden Fall bin ich dann 18 geworden und dann, oder 83, keine Ahnung, egal. Auf alle Fälle war es dann so gewesen, dass ich an meinem Geburtstag im Krankenhaus gelegen habe.
Boah.
Naja. Hab's überlebt, aber soll uns allen eine Warnung sein.
Und immer wieder eine gute Geschichte wert.
Ja, sozusagen.
Ja, Hammer. Was ich noch sagen wollte, ist nochmal eine andere, sagen wir mal, eine Droge hier so ein bisschen anschneiden, weil es aromatisch passt. Ist ja zumindest, haben wir ja die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland und da kann man das dann vielleicht auch hier und da mal riechen, wenn man über die durch die Stadt läuft, ne, diesen Duft.
Ja.
Und ist dir das auch schon mal passiert, dass du ein Bier aufgemacht hast und dachtest, boah, das riecht aber nach Gras irgendwie? So nach Cannabis. Aromatisch.
Nein, ist mir noch nicht passiert, nee.
Ja, mir schon des Öfteren nicht einmal so, hä? Wenn du so stark hopfenartige, gewisse IPAs und so weiter, dann trinkst du und dann so denkst, das ist ja, also das ist ja täuschend ähnlich.
Ja.
Und es ist interessanterweise so, dass sich Cannabis und Hopfen botanisch sehr ähnlich sind. Die gehören nämlich zur gleichen Familie der Hanfgewächse.
Ja.
Zu den Cannabaceae oder Cannabaceae. Und gehören zur Ordnung der Rosenartigen.
Ja.
Nämlich Hopfen, Humulus und Hanf-Cannabis sind in einer Ordnung quasi.
Also so nah beieinander. Ich wusste, so dass sie miteinander, dass das eine Verwandtschaft gibt, aber dass sie so nah miteinander verwandt sind.
Ja, und das ist,
auch nicht.
Ne, und wenn dann gerade mit Hopfenpellets gearbeitet wird beim Brauen und wenn man die dann pur abriecht, da riecht es dann nochmal intensiver, also dieser Aroma.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ist ein ganz intensiver Hopfengeruch kann das tatsächlich auch assoziieren, ja.
Und dazu wollte ich nämlich gerade auch, und vielleicht haben wir dann so einen kleinen Ringschluss bei diesem Thema, nochmal abschließen mit so meiner Erfahrung des spannendsten Bieres in meinem Leben.
Aha.
Und es war unter anderem das vor ein Werk von Philipp Overberg bei den Skulpturprojekten 2017 hier in Münster. Für alle, die das nicht kennen, das ist alle 10 Jahre in Münster. Es ist im Prinzip eine urbane Ausstellung von verschiedenen Künstlern, die halt eben in der Regel Skulpturen machen im urbanen Raum,
ja,
die teilweise begehen werden können.
Begehbar sind
oder anschaubar sind, anfassbar sind. Und Philipp hat eine ganz kreative Nummer gehabt. Ein Skulpturprojekt war nämlich ein besonderes Bier, was er hergestellt hat, mit einem Musiker zusammen, einem Cellisten, glaube ich. Und der Clou war an der Sache, das war auch ein Bier nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot, das heißt in Belgien, glaube ich, haben sie es brauen lassen. Und ich meine, es war ein untergäriges Bier, mit auch gewissen Hopfen, der eben so cannabisartige Aromen hatte und Holunderblütenhonig drin. Und dieses Bier hieß Quiet Storm. Und deswegen, weil der Musiker mit seinem Cello dann neben dem Braukessel wohl gesessen hat und musiziert hat. Und die Idee war dahinter, dass die Schwingungen der Musik im Prinzip die Hefen beeinflussen in dem Kessel. Und eben ein besonders einzigartiges Bier kreieren. Und das hat er dann letztendlich abgefüllt und konnte man dann kaufen, nur, also exklusiv zu den Skulpturprojekten. Und das war der Hammer, weil die Story auch so genial war.
Ja, aber das Bier hat auch geschmeckt. Ich habe das damals auch probiert und das Bier war auch einfach gut gebraut. Ja. Also Philipp macht schon ganz hervorragende Biere. Mhm. Also wer die Chance hat, bei ihm mal zu bestellen, Gruthausbrauerei, das ist also nochmal ein Tipp. Und literarischen Tipp noch, und zwar wieder unser Journal Kulinär von unserem guten Freund Martin Wurzelberger herausgegeben.
Genau.
Das 2 Hefte sogar auch zu dem Thema gemacht hat. Und herausgegeben hat einmal ein Heft zum Thema Brauen, ja?
Das habe ich nicht gefunden, aber ich habe die Nummer 30 gefunden, Bier trinken. Da geht es auch um
Sensoren. Ja, einmal brauen, einmal trinken, also 2 Hefte, weil einfach das Thema so vielfältig ist, dass man es in einer Folge quasi oder einem Heft jetzt gar nicht unterbracht hat und wir es auch fast in einer Folge jetzt gar nicht abschließen konnten.
Genau,
wir würden aber jetzt den Abschluss machen, weil ich glaube, wir haben tatsächlich unglaublich viel jetzt schon mal angeteasert und so weiter. Lasst es euch schmecken. Es gibt eine ganze Menge auch an Malzbiertypen und an alkoholfreien Bierarten und so weiter, die sich lohnt mal zu probieren und wer will, natürlich auch gerne mal mit ein bisschen Alkohol drin, aber immer schön Acht geben.
Ja. Und ansonsten vielleicht wird uns interessieren, schreibt uns doch mal eure schönsten Biererfahrungen oder was ihr mit Bier assoziiert in eurem Leben.
Oder was für ein Biertyp ihr denn seid. So ob ihr da einem bestimmten Typ sozusagen euch zuordnen würdet.
Genau. Und das könnt ihr über den Foodlab Instagram-Kanal machen beispielsweise.
Genau.
Oder über klausurrelevant@fh-münster.de. Und wenn ihr ansonsten noch Ideen habt für weitere Folgen, die wir in Zukunft mal machen sollen, schreibt sie uns gerne und wir kümmern uns drum, würde ich sagen.
Wunderbar, dann lasst euch schmecken. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.